Das Hanfgespräch. Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabis-versorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast. Diesmal ist es kein Patient, es ist der Geschäftsführer bei Demecan. Demecan steht für Deutsches Medizinalcannabis. Und da sind wir auch schon mitten in unserem Thema. Es geht um den deutschen Hanfanbau und wie es dazu kam. Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Es gibt eine Cannabis-Agentur, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, errichtet wurde. Sie ist zuständig für den kontrollierten Anbau und die Ernte von Medizinalcannabis in Deutschland. Aber nicht nur das. Sie kümmert sich auch um die Verarbeitung, die Qualitätsprüfung, die Lagerung, die Verpackung und die Abgabe der medizinischen Cannabisblüten an Apotheken. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen. Die Cannabisagentur des BfArM bringt die Blüten natürlich nicht selber in die Apotheken. Sie beauftragt einen speziellen Logistiker, der die Aufgabe dann übernimmt. Die Cannabisagentur lagert die Ernte auch nicht ein. Denn die Herstellung und Lagerung der Cannabisblüten wird von den jeweiligen Anbaubetrieben bzw. von dem beauftragten Logistiker Cansativa übernommen. Aber nochmal zurück. Cannabis aus Deutschland? Was? Ja, Sie haben ganz richtig gehört. Der Bedarf an Medizinalcannabis ist seit 2017, also seit der Möglichkeit, dass Cannabis auf Rezept verschrieben werden darf, jedes Jahr gestiegen. Nicht nur, dass der Bedarf jedes Jahr gestiegen ist, er hat sich nahezu verdoppelt. Hier mal kurz die Menge von 2021. Da waren es 20 Tonnen. Wohlgemerkt, es geht hier um Cannabis zur Behandlung von schweren Erkrankungen, also Cannabis als Arzneimittel. Aber woher kommt medizinisches Cannabis eigentlich? Nun, hauptsächlich aus den Niederlanden, Kanada, Portugal, Südafrika und Australien. Es wird also importiert. Hier wird gegen kein Gesetz verstoßen, denn der Import von Cannabis zu medizinischen Zwecken ist erlaubt. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, kam das BfArM ins Spiel. Das Abenteuer begann 2019. Es kam zu einem Ausschreibungsverfahren. Hier wurden Unternehmen ausgewählt und von der Cannabisagentur dann beauftragt, für den Anbau von Medizinalcannabis in Deutschland zu sorgen. Das Ganze lief übrigens über ein Losverfahren ab. Mein Gast wird Ihnen nachher noch genauer erklären, wie das so abgelaufen ist. Das BfArM hat im April und Mai 2019 also den Zuschlag für Anbau, Ernte und Verarbeitung von Cannabis zu medizinischen Zwecken für insgesamt 10,4 Tonnen für 4 Jahre erteilt. Hört sich erstmal viel an, ist es aber nicht. Das bedeutet, pro Jahr dürfen 2,6 Tonnen produziert werden. Also nochmal zurück zu dem steigenden Bedarf. Wir waren 2021 bei einem Bedarf von 20 Tonnen. Da erscheint die Menge von 2,6 Tonnen wirklich lächerlich klein. Wohlgemerkt, der Anbau von Cannabis ist ausschließlich für medizinische Zwecke erlaubt. Und es muss vom Arzt verschrieben werden. 3 Hersteller haben dann die Ausschreibung gewonnen. 2 Kanadier und ein deutsches Unternehmen. Die beiden Kanadier sind Tilray, der mit seiner Tochter Afria in Neumünster anbaut, und Aurora, der bei Leuna in Sachsen-Anhalt anbaut. Der deutsche Anbauer, Sie werden es schon erraten haben, ist Demecan. Wie aufwendig der Anbau und die Verarbeitung der Blüten ist, wird Ihnen jetzt mein Gast Herr Göbel von der Firma Demecan erklären. Ja, hallo, herzlich willkommen, Herr Göbel. Ich freue mich sehr, dass wir uns sprechen, dass Sie mir was erzählen wollen über den deutschen Anbau von Cannabis. Und da kommt auch schon gleich meine erste Frage. Was machen Sie denn eigentlich so bei Demecan? Was sind da Ihre Aufgaben, Herr Göbel?
Also Demecan ist ja ein vollständig integriertes Cannabis-Unternehmen, das vom Anbau bis eben zur Auslieferung auch von Blüten die gesamte Supply Chain umfasst. Und ich selbst bin bei Demecan verantwortlich für den Einkauf, das Marketing und den Vertrieb innerhalb der Organisation.
Eine hohe Verantwortung, damit auch alles klappt, alles läuft und genügend Ware auch da ist, sozusagen.
Absolut. Also das ist ja die Grundvoraussetzung, vor allem nicht nur genügend, sondern auch kontinuierlich genügend. Denn das wissen wir, ist ja im Cannabismarkt schon eine große Herausforderung, auch wirklich nachhaltig immer die Blüten für die Patienten mit dem gleichen Qualitätsstandard bereit zu halten. Denn es ist nun mal ein biologisches Produkt. Da können immer wieder Hiccups auftreten. Aber wir haben inzwischen sehr gut gelernt, mit der Pflanze entsprechend umzugehen.
Sehr gut. Denn mit Lieferengpässen haben wir ja mehr als genug zu tun in der Apotheke. Da sind wir mal froh, wenn es keine gibt. Jetzt interessiert mich natürlich ganz dringend so die Historie. Wer kam denn auf die Idee, in Deutschland Cannabis anzubauen und sich an dieser Ausschreibung vom BfArM zu beteiligen? Das Ganze wurde ja wahrscheinlich nicht in der Kneipe oder am Stammtisch ausgehandelt, denke ich mal. Oder vielleicht doch. Wie war das?
Also es war ja 2017, als die Bundesregierung entschieden hat, dass man Cannabis im medizinischen Sektor breiter zur Verfügung stellen wird und im Rahmen dessen eben das BfArM die Cannabis-Agentur gegründet hat, die dann wiederum die Ausschreibung lanciert hat, um Cannabis-Anbau in Deutschland zu realisieren. Und es waren damals die drei Gründer, also der Adrian Fischer als Arzt, der Cornelius Maurer als Ökonom und der Konstantin von der Gröben als Rechtsanwalt, die gesagt haben, wir bringen hier eigentlich unsere Expertise perfekt zusammen, wenn wir genau daran teilnehmen. Denn es hat nun mal eine sehr klare medizinische und naturwissenschaftliche Komponente. Es gibt natürlich ökonomische Implikationen, wenn man so ein Unternehmen aufbaut. Und zum Dritten sehr viele regulatorische Fragen, die damit einhergehen.
Ja, super. Da schließt sich nämlich gleich meine nächste Frage an. Was waren denn die Voraussetzungen überhaupt, um an dieser Ausschreibung dann mitzumachen? Da waren ja bestimmt so einige dabei, ne, die das gerne machen wollten.
Also es waren weit über 100 Unternehmen, die dort teilgenommen haben. Man hat sozusagen ein ganzes Buch verfasst an Antworten auf die Ausschreibungsunterlagen, die sehr, sehr viele Aspekte beleuchtet haben. Unter anderem die Sicherheit, also da, wenn man zu uns nach Ebersbach kommt, dann spürt man das auch persönlich, was es heißt, sage ich mal, in einen BTM-Bereich reinzukommen. Aber zum anderen auch natürlich Expertise bereits im Cannabisanbau, was jetzt in Deutschland doch eine gewisse Herausforderung ist, wenn man es legal machen möchte, weil das geht halt nun jetzt erst mit der Ausschreibung.
Ja, und wie war das dann, als Sie dann den Zuschlag bekamen? Wie ging das Ganze dann weiter? Haben Sie dann irgendwie gleich losgelegt oder was brauchten Sie denn? Geld war ja auch nötig. Also Investoren mussten Sie ja erstmal überzeugen, die das Projekt unterstützen. Oder hatten Sie die schon vorher oder haben Sie die dann bemüht? Wie lief das?
Also nachdem wir die Ausschreibung vom BfArM dann tatsächlich gewonnen haben und man ja nicht direkt recht, wenn man doch die sehr große Wettbewerbssituation auch vor allem von internationalen großen Konzernen sieht, denn wir sind nun mal ein rein deutsches Startup, haben wir natürlich zum einen geschaut, wie können wir das Unternehmen finanzieren. Wir sind hauptsächlich durch größere Family Offices
wie Fonds, aber auch das Land Hessen und das Land Sachsen finanziert.
Zum anderen, wie können wir auch das Projekt realisieren. Und das ist eben jetzt in ehemals Europas größtem Schlachthof hier in Ebersbach realisiert worden, weil wir da sehr gute Voraussetzungen vorgefunden haben, um in einer Bestandsimmobilie eben den Cannabis-Anbau und die gesamte pharmazeutische Weiterverarbeitung, denn wir sind ja pharmazeutische Unternehmer, so wie auch Merck und andere Unternehmen, realisieren zu können.
Und gut, also dann hatten Sie die Investoren im Boot, Geld war vorhanden. Wie ging es dann weiter? Sie sind ja wahrscheinlich nicht nach Holland gefahren und haben sich ein paar Samen besorgt, oder? Also nehme ich mal an.
Das Erste war nun einmal, sich zu überlegen, wie baut man die Anlage auf. Dazu sind die Gründer damals in sehr, sehr viele Cannabis-Unternehmen in der Welt gereist, haben sich dort immer angeschaut, wie ist die Anlage aufgebaut, was hat man da schon alles gelernt, weil man möchte ja nach Möglichkeit die gleichen Fehler nicht zweimal machen. Und das Positive ist, dass die Cannabis-Industrie an der Stelle sehr offen ist. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwo abgelehnt worden und gesagt, pass auf, du darfst die Facility dir nicht angucken, sondern man hat uns sehr offen empfangen, hat jetzt auf der Ebene auch viel einfach an Wissen geteilt. Denn am Ende des Tages, der Anbau, das ist das, was wo jetzt wirklich dann auch der zweite Teil herkommt, da liegt die Komplexität wirklich in der Adjustierung der kleinen Parameter, sage ich mal. Also es reicht nicht aus, nur zu wissen, wie man eine Cannabis-Anlage per se designt, sondern es geht dann darum, auch die richtigen Düngerzusammensetzungen zu haben und die richtigen Samen zu selektieren, um daraus die entsprechenden Pflanzen züchten zu können. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir schon 2019 vom BfArM die Erlaubnis hatten, zu Forschungszwecken Cannabis zu importieren und auch als Betäubungsmittel in einem betäubungsmittelbasierten Bereich anzubauen. Und das haben wir entsprechend genutzt. Wir haben zu der Zeit schon Cannabis im Forschungsanbau gezüchtet, um die Strains, die jetzt dann dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, also Dimmicann Typ 1 und Typ 2, eben entsprechend zu selektieren und da auch eine entsprechende Qualität für die Patienten sicherzustellen.
Ja, und dieser Probeanbau oder Modellanbau, der fand ja wahrscheinlich nicht im großen Rahmen statt, sondern wie lief das ab?
Genau, also wir hatten einen Forschungsanbau, der einen relativ kleinen Rahmen hatte, aber der eben ausreichend war, um aus den verschiedenen Pflanzen die richtigen zu selektieren. Und gleichzeitig, ich glaube, darauf spielen Sie jetzt auch nochmal an, hatten wir das gesamte Gebäude, das Layout des Gebäudes nochmal sozusagen maßstabgetreu, wenn man so sagen will, im Kleinen aufgebaut, um zu gucken, ob auch die Prozesse und die Anlage, wie wir sie erstmal auf dem Papier entworfen haben, auch so in der Realität funktionieren könnte. Haben also dort sozusagen mit Holz und Co. gewisse Sachen schon simuliert, um auch dort nach Möglichkeit schon Fehler zu identifizieren, die man gegebenenfalls im Bau macht. Da hat uns Corona vielleicht in der Hinsicht dann doch auch etwas in die Hände gespielt. Wir haben zwar durch die Corona-Pandemie am Ende des Tages ein Jahr im Sinne des Baustarts verloren, aber das war natürlich ein Jahr, was man auch nochmal nutzen konnte, um viele dieser Themen zu durchdenken und zu optimieren.
Also das Ganze praktisch in kleinem Maßstab haben Sie das schon einmal durchgeführt.
Genau.
Um Fehler auszumerzen. Super. Also ich darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich dürfte ja schon mal bei Ihnen zu Gast sein, dürfte mir das ja schon mal angucken. Und da fand ich die Geschichte ganz großartig mit diesem kleinen Modellprojekt, mit dem kleinen Gewächshaus praktisch, dem kleinen Fort Knox, wo das Ganze einmal schon mal nachgestellt wurde. So, jetzt sind wir schon im großen Anbau und Sie haben die erste Ernte. Wie oft wird denn eigentlich geerntet? Wie oft können Sie da Blüten ernten?
Also wir ernten in der Regel alle 2 bis 3 Wochen. Wir haben insgesamt 4 Blüteräume, in denen die Pflanzen angebaut werden. Wir liefern an das BfArM jetzt dieses Jahr 1 Tonne Cannabis aus, sowohl vom Typ Dimmicann Typ 1 als auch den Dimmicann Typ 2, der jetzt letzte Woche an Cansativa geliefert wurde zur Auslieferung an die Apotheken.
Und wer hilft Ihnen dabei? Also werden ja wahrscheinlich nicht irgendwelche Erntehelfer rekrutieren, denke ich mir, sondern das werden ja wahrscheinlich ausgewählte Personen sein, die Ihnen bei der Ernte helfen. Wie läuft das ab?
Also die Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Bereichen und bringen unterschiedliche Erfahrungsschätze mit ein. Wir haben natürlich einige Mitarbeiter, die aus dem Garten- und Landschaftsbau kommen, die aus den klassischen Gartenberufen herauskommen. Wir haben aber auch Apotheker, Biochemiker, Chemiker bei uns. Also es ist ein sehr breites Feld an Expertise, die wir da wirklich zusammenbringen, die auch notwendig ist, um an den einzelnen Parametern arbeiten zu können. Wir haben auch das Glück gehabt, dass einige Mitarbeiter von Unternehmen zu uns gekommen sind, die im Ausland dann Cannabis schon anbauen durften. Also auch da hat uns nochmal, haben wir Expertise dazu nehmen können. All das zeichnet Dimmicann am Ende des Tages aus, dass wir hier ein wirklich sehr breites und gutes Wissen haben, um die Produkte entsprechend herstellen zu können.
Ja, und Sie stellen ja nun ein Arzneimittel her, was höchste Qualität haben muss. Was zeichnet denn nun eine State-of-the-Art Cannabis-Produktion aus?
Also, wie ich vorhin schon sagte, ist es ein pharmazeutischer Betrieb. Und wir teilen diesen Betrieb in 2 Teile ein. Das eine ist der klassische Anbau, der läuft unter GACP. GACP steht für Good Agriculture and Cultivation Practices. Das ist sozusagen die Norm, nach der man Cannabis in dem Fall jetzt anbauen muss, wo schon recht viel auch festgeschrieben ist, was eingehalten werden muss. Wir setzen beispielsweise natürlich keine Pestizide ein. Wir kontrollieren auch Schwermetalle etc. Das sind alles Themen, die im Anbau erfolgen. inklusive, wie ich vorhin schon sagte, dass wir auch die Düngermischungen selbst anmischen. Also wir kaufen keine vorgefertigten Dünger, sondern stimmen den Dünger genau auf die Pflanze ab. Das ist der gesamte Anbauzyklus, um überhaupt, sag ich mal, die Pflanzen ernten zu können. Und nachdem die Pflanzen dann geerntet sind, werden sie in den GMP-Bereich, GMP steht in dem Fall für Good Manufacturing Practices, übergeben. Das ist dann der pharmazeutische Teil, der auch entsprechend durch die Landesdirektion auditiert worden ist und wofür wir dann auch die Herstelllizenz nach § 13a gehalten haben, in dem dann die Weiterverarbeitung der Blüten unter pharmazeutischer Qualität entsprechend stattfindet. Das heißt, dort werden die Blüten zunächst getrimmt. Das heißt, die Blätter werden abgemacht, die Blüten werden sozusagen in ihre Rohform gebracht, dann werden sie entsprechend getrocknet, auf eine Restfeuchte nach deutschem Arzneibuch festgelegt unter 10%, bevor sie dann bestrahlt werden und final dann verpackt werden und dann an Kansativa entsprechend ausgeliefert werden.
Das ist ja auch eine Voraussetzung, ne? Deutsche Ware muss ja bestrahlt sein, das ist richtig.
Die in Deutschland verfügbare Ware jetzt, die in Deutschland angebaut wird, ist bestrahlt. Das ist so vom BfArM vorgegeben. Das deutsche Arzneibuch hat da ganz klare Grenzen, was die mikrobiologische Belastung angeht, festgelegt. Sofern eine Blüte also unter dieser mikrobiologischen Belastungsgrenze ist, kann man sie auch unbestrahlt in den Markt bringen. Für immunsupprimierte Patienten ist es natürlich wichtig zu wissen, dass eine Blüte beispielsweise keinen Schimmelbefall hat, weil das Immunsystem sonst weiter schwächen könnte. Insofern hat das BfArM sich da ganz klar für den Weg, die Blüten bestrahlen zu lassen. Und die werden mit Gamma- respektive Beta-Strahlen dann bestrahlt.
Sie haben ja vorhin angesprochen auf die Menge, die Sie produzieren dürfen. Können Sie das nochmal erklären? Sie sind ja da beschränkt in der Menge, die Sie produzieren dürfen im Jahr. Wie sieht das aus genau?
Das BfArM hat Lose vergeben zu dem damaligen Zeitpunkt. Und wenn man diese Lose umrechnet, dürfen wir oder liefern wir jetzt dieses Jahr eben eine Tonne an das BfArM, die wir hier in Ebersbach anbauen.
Okay, und das ist auch auf diese Menge beschränkt. Also mehr dürfen Sie nicht oder dürften Sie mehr?
Wir können in der Theorie auch mehr anbauen. Das ist immer eine Frage, wie das dann wirtschaftlich aussieht. Ich kann jetzt nichts zu dem Vertrag mit dem BfArM im Detail sagen, aber wir produzieren jetzt eine Tonne. Das hat sich als eine gute Menge eben herausgestellt.
Besteht denn die Chance, dass irgendwann mal sich das ändert und Sie dürfen dann mehr produzieren? Also der deutsche Anbau wird erhöht. Gibt es da Chancen?
Aktuell gibt es keine weitere Ausschreibung vom BfArM, aber wenn diese kommt, nehmen wir natürlich auch an einer solchen Ausschreibung teil.
Wenn Sie dann mehr produzieren dürfen, wie schnell geht das dann, bis Sie die Produktion dann steigern können?
Wir haben aktuell in der Fläche, die wir jetzt zur Verfügung haben, können wir auch schon mehr als eine Tonne anbauen, haben aber auch im Betäubungsmittelbereich in der Anlage, wie sie aufgebaut ist, bereits Reserveflächen vorgesehen, wo wir die Produktionsmenge dann auch kurzfristig auf 4, 4,5 Tonnen steigern können. Auch da liegen bereits Ausbaupläne für vor. Also das ist alles auch technisch bereits vorgesehen, sodass wir diese Fläche schnell vitalisieren können, um sie dann für den weiteren Anbau auch nutzen zu können. Und in der GMP-Produktionsfläche haben wir Kapazitäten, sage ich mal, um ca. 100 Tonnen zu verarbeiten. Also da ist noch sehr viel weiteres Potenzial vorhanden. Insofern haben wir im BTM-Bereich bei uns die Möglichkeit, entsprechende Mengen an Cannabis als Betäubungsmittel auch verarbeiten zu können.
Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
Jetzt möchte ich mal zur Legalisierung kommen. Und zwar stelle ich meinen Patienten, mit denen ich sonst immer spreche, im Hanfgespräch, immer die Frage, wie sie die Chancen und Risiken einer Legalisierung einschätzen. So werde ich die Frage jetzt Ihnen nicht stellen. Ich werde das jetzt mal ein bisschen umformulieren, denn ich denke mal, die Vorteile sind ganz klar, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Mich würde jetzt interessieren, welche Gefahren sehen Sie denn für Patientinnen und Patienten, wenn legalisiert wird?
Also ich sehe zwei Aspekte, die aus unserer Sicht wichtig sind. Das eine ist der verantwortungsvolle Umgang mit dem Produkt. Also sprich, wie wird das Produkt eingesetzt? Wie wird es genutzt? Wie wird es zu sich genommen? Das ist ein Aspekt, der sicherlich sehr wichtig ist. Dazu da bedarf es dann auch viel Aufklärung, auch um Stigmata, die Cannabis nun mal hat, ja, aus dem Wege zu räumen und zu zeigen, sage ich mal, welche Potenziale eben auch in Cannabis als Therapie eben stecken. Und zum anderen ist es dann auch die Qualität des Produktes, die sehr relevant ist. Wir sprechen uns ganz klar dafür aus, zu sagen, lass uns hier den Anbau in Deutschland machen. Das widerspricht dann auch am wenigsten den UN und der UN-Konvention in den EU-Regularien. Auch dazu haben wir ein entsprechendes Gutachten herausgebracht. Denn hier in Deutschland habe ich dann die volle Kontrolle über den Anbau, sehe, was produziert wird. Und auch hierzu sollte man und muss man natürlich entsprechende Qualitätsstandards definieren. Wir produzieren aktuell nach pharmazeutischer Qualität. Das ist aus unserer Sicht der höchste Qualitätsstandard, den ich überhaupt einhalten kann. Denn Medikamente, die für unsere Gesundheit da sind, ist das höchste Gut, was wir nun mal am Ende des Tages haben. Und insofern sprechen wir uns ganz klar dafür aus und sagen, lasst es uns in Deutschland machen. Und natürlich ist eine pharmazeutische Qualität die höchste Stufe, die ich irgendwo damit auch erhalten kann.
Also da muss ich Ihnen absolut recht geben, das wäre natürlich das Einfachste, wenn der deutsche Anbau gefördert wird. Von der Qualität ganz klar, also wir brauchen da eine Qualität. Beim Arzneimittel ist es klar, da haben Sie, bieten Sie höchste Qualität an, das ist, da gibt es die Vorgaben. Wenn Cannabis ein Genussmittel wird, ja, schauen wir mal, wie da die Qualitätsstandards dann sein müssen. Aber Fakt ist, das Einfachste wäre da den deutschen Anbau zu fördern. Also da bin ich komplett bei Ihnen. Na, wichtig ist es eben, aber das haben Sie auch schon angesprochen, es darf natürlich nicht zu Lieferengpässen kommen für Patientinnen und Patienten. Na, also das ist ganz entscheidend, dass der deutsche oder dass der Medizinalcannabis da geschützt wird. Zum Wohle der Patienten. Das liegt uns als VCA natürlich komplett am Herzen, wie Sie verstehen werden. Aber ich glaube, das liegt Ihnen auch am Herzen.
Absolut. Also deshalb hatte ich es vorhin schon genannt. Also das ist für uns ein sehr relevanter Faktor, dass wir den Markt dauerhaft mit einer sehr guten Qualität eben beliefern können.
Ich dürfte bei Ihnen sein. Es ist unglaublich spannend. Es ist wirklich Fort Knox. Also man glaubt es nicht, wenn man es nicht selber gesehen hat. Also ich kann nur jedem Interessierten empfehlen, der das mal sehen möchte, sich da vielleicht mal anzumelden als Besucher und so eine Führung mitzumachen. Das ist ganz toll, macht unglaublich viel Spaß und gibt tiefe Einblicke in den deutschen Anbau, würde ich mal sagen.
Ja, wir haben auch für das nächste Jahr wieder einige Termine geplant für Ärzte und Apotheker, um einfach das Wissen Richtung Cannabis zu vertiefen und es auch eben live vor Ort zu sehen, was es denn heißt, auch wie eine solche Pflanze weiterverarbeitet wird zu einem Arzneimittel. Insofern freuen wir uns, wenn wir da einfach die Gelegenheit auch hier in Deutschland wieder nutzen können, um entsprechende Einblicke geben zu können, die dann bei der Therapie weiterhelfen können.
Super, es war unglaublich interessant, diese Geschichte zu hören. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ausführlich von dem deutschen Anbau zu berichten. Vielen Dank, Herr Göbel.
Sehr gerne, Frau Neubauer.
Ich fasse nochmal zusammen. Der Anbau findet also in einem umgebauten Schlachthof in Ebersbach bei Dresden statt. Es gibt dort Hightech-Laborbedingungen. Alles natürlich streng gesichert hinter 24 cm Beton. Und seit 2021 wachsen dort perfekte Cannabisblüten. Rein kommt allerdings nur, wer sich mehrfach desinfiziert und sich in Schutzkleidung hüllt. Man legt also in den Umkleideräumen seine eigene Kleidung ab und zieht die Schutzkleidung an, die dort zur Verfügung gestellt wird. Also kein Betreten in seiner normalen Kleidung ist hier möglich. Zusätzlich bekommt man eine Haube, unter der alle Haare versteckt werden müssen. Und einen Mund-Nasen-Schutz. Na, die kennen wir ja alle inzwischen zu Genüge. Also alles komplett anders als in normalen Gewächshäusern. Was natürlich klar ist, denn es werden ja Arzneimittel hergestellt. Die Gefahr wäre sonst viel zu groß, dass Keime von draußen eingeschleppt werden, welche die Ernte zunichte machen würden. Und deshalb stelle ich mal wieder fest, Patienten, die auf Cannabis als Medizin angewiesen sind, weil sie eine schwere Erkrankung haben, sind keine Kiffer auf Rezept. Zum Schluss möchte ich mich noch bei Avextra Pharma bedanken. Avextra ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für medizinische Cannabisprodukte. Das Unternehmen ermöglicht mir, dass ich einen professionellen technischen Support bekomme. Also keine Heimarbeit mehr beim Schneiden des Podcasts. So, die nächste Folge kommt dann wie gewohnt in 2 Wochen. Und da werde ich mich wieder mit einer Patientin unterhalten. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig.